Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Ja, hallo, wir haben heute ein, ja, wie ich finde, sehr spannendes Thema wieder für unseren Podcast der Stiftung. Es geht um das Thema Fachkräftemangel, im Schwerpunkt um das Thema Nachwuchsmangel im technischen Bereich. Und wir haben zwei ja echte Zwölfender-Experten gewinnen können mit Professor Dr. Kai Hufendieck und Professor Dr. Oliver Kraft. Wir kennen uns aus der Stiftung und auch sozusagen schon aus einem anderen Umfeld, so dass wir uns ab jetzt duzen, wie wir es sonst auch tun. Ich wollte nur einmal den kompletten Namen entsprechend ausgesprochen haben. Kai Hufendieck ist seit Oktober 2014 Leiter des Instituts für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Uni Stuttgart. Und Oliver Kraft ist seit ja fast 10 Jahren Vizepräsident Forschung am KIT. Und er ist seit einigen Jahren der Stiftung sehr intensiv verbunden. Er ist nämlich im Stiftungsrat unserer Stiftung Energie und Klimaschutz. Vielleicht wollt ihr beide noch ein bisschen was zu euch ergänzen. Vielleicht magst du anfangen, Kai.
Ja, was soll ich noch groß ergänzen? Aber vielleicht bei dem Fachrichtung, du hast ja schon gesagt, Energiewirtschaft ist sozusagen mein Thema, mein berufliches Leben. Aber ich bin von Haus aus Ingenieur und da sind wir gerade bei diesem Nachwuchsthema natürlich genau in dem Thema drin, weil wir im Bereich der Ingenieurwissenschaften eben ganz erheblichen Nachwuchsmangel erkennen. Und ja, dazu gehöre ich und zu dieser Fachrichtung. Und ich glaube, deswegen ist dieses Ding für mich zum einen darüber zu diskutieren spannend, zum anderen natürlich auch mir ein Herzensanliegen, da auch nochmal drüber zu reden und ja, auch mal rauszutragen, was wir eigentlich tun. Ingenieurwissenschaften, gerade Maschinenbau, zu dem ich zähle, wirkt oft ein bisschen angestaubt, aber ich würde fast behaupten wollen, das Gegenteil ist richtig, aber dazu muss man es eigentlich kennen und das ist oft das Schwierige dran.
Oliver, möchtest auch du noch was zu dir sagen?
Ja, ich bin ja noch nicht mein ganzes Leben Vizepräsident, sondern habe eben auch eine akademische Vergangenheit, wenn man so will, also selbst Professor gewesen. Mein Hintergrund ist in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, war eben seit 2002, hatte ich eine Professur auch am Karlsruher Institut für Technologie im Maschinenbau, habe dort aber dann zum Beispiel mitgewirkt, einen entsprechenden Studiengang für die Materialien eben mit einzuführen. Damals zu Zeiten, als wir einen doppelten Abitursjahrgang in Baden-Württemberg hatten und eben besonders viele Absolventinnen und Absolventen von den Schulen, um da einfach zusätzliche Studienplätze zu schaffen. Ja, und heute stehen wir ein bisschen vor dem umgekehrten Problem, dass halt eben die Zahl der Studienanfängerinnen und Anfänger im MINT-Bereich eher eine abnehmende Tendenz hat.
Ja, also man merkt schon bei den Vorstellungen, die zumindest hier im Podcast, was meine Gesprächspartner angeht, gibt es keinen Fachkräftemangel. Herzlichen Dank, dass ihr euch für das Gespräch bereit erklärt habt. Ja, und herzlich willkommen. Ist ja schon mehrfach gesagt haben, wir haben vielleicht auch nicht nur eine Fachkräfte, sondern auch eine Arbeitskräftelücke insbesondere und stark auch in den sogenannten MINT-Berufen. Wir haben jetzt zwar eine beginnende Rezession, aber dennoch, ich habe eine Studie gefunden, nach der 250.000 ungefähr im März 2024 sozusagen die Fachkräftelücke benannt worden ist. Das wird da jetzt aber schon lange drüber gesprochen, über das Thema Fachkräftemangel. Es wird schon lange über das Thema Demografie gesprochen, was uns im täglichen Erleben, auch im Unternehmen, ich meine, ich bin ja nicht nur bei der Stiftung, sondern auch bei NBW unterwegs, ist, dass sich aber zunehmend Menschen schwer tun, auch Jobs zu finden sozusagen. Ist das wirklich dieses Thema Fachkräftemangel aus eurer Sicht jetzt ein nachhaltiges, ein andauerndes Thema oder ist es jetzt das übliche Auf und Ab sozusagen, das man erlebt?
Ja, wenn ich vielleicht beginnen darf, also es hat sicherlich eine demografische Komponente und dann gibt es diesen berühmten Schweinezyklus, also eben dieses Versetzen zwischen den sagen wir mal, nachwuchsstarken Jahrgängen, die fertig werden und dem Bedarf und dann wieder das Abschrecken. Also ich erinnere mich daran, als ich Anfang der 90er Jahre in der Promotion war, hatten es viele Kommilitoninnen und Kommilitonen sehr, sehr schwer, Jobs zu finden als Ingenieure. Und 10 Jahre später haben wir an den Universitäten händeringend nach Studentinnen und Studenten gesucht. Also das ist sicherlich ein Teil davon. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass wir nochmal so einen Buckel jetzt vor 10 Jahren etwa hatten, mit dem doppelten Abitursjahrgang nochmal besonders, aber eben auch dort eben relativ starke Jahrgänge und das jetzt am Abnehmen. Also von daher hat es die Komponente auf alle Fälle und man kann vielleicht auch sagen, ich hoffe, dass wir einen Fachkräftemangel tatsächlich behalten, weil das hängt natürlich eben auch mit der Wirtschaftsleistung letztlich zusammen und da kann man sich ja aktuell schon Sorgen machen. Aber, und das ist etwas, was wir jetzt zumindest hier in Karlsruhe beobachtet haben, dass wir relativ konstante Zahlen in den letzten 10 Jahren haben, also der Trend nur leicht nach unten geht. Aber das liegt in erster Linie daran, dass wir eben im internationalen Bereich Aufwüchse haben. Das heißt, die Zahl absolut ist konstant, aber der deutsche Anteil sinkt leicht in den Zahlen, die wir bei den Studienanfängerinnen, Anfängern oder auch bei den Studentinnen allgemein halt eben haben.
Ist es in Stuttgart ähnlich?
Naja, also die Zahlen, die ich jetzt kenne an der Stelle, und ich glaube, dass, also insofern würde ich da schon beipflichten, aber ist, dass ich auch eine Verschiebung sehe. Auch innerhalb der baden-württembergischen Universitäten sehen wir das ja. Wir haben ja in Baden-Württemberg diese klassische Teilung einfach, die historisch gewachsen ist, der eher technisch ausgerichteten beiden großen plus Ulm, also Karlsruhe, Stuttgart und Ulm. Und die klassischen alteingesessenen, uralten Universitäten Tübingen, Heidelberg, Freiburg. Und da sehen wir ja schon eine Verschiebung der Studierendenzahlen hin Richtung Tübingen, Heidelberg und Freiburg, was ja aber nicht nur Ort bedeutet, sondern auch eine Verschiebung zwischen den Fächern bedeutet, weil das Fächerspektrum ja ein anderes ist. Und da sehen wir schon ganz klar, dass die Ingenieure quer durch, ein bisschen in Schattierungen unterschiedlich, aber im Grundsatz eben Anfängerzahlen erheblich reduziert sind, während andere Fächer, und das, was ich gesehen habe in Statistiken, ist, dass da Psychologie und soziale Arbeit ganz vorne ist, im Trend sehr häufig gewählt werden. Und wenn man jetzt die Konjunkturzyklen, das ist immer schwierig, hat der Oliver vorher auch angesprochen, da mal rausnimmt und davon ausgeht, dass wir so ungefähr die Fächerverteilung am Arbeitsmarkt nachher weiterhin brauchen, die wir hatten, dann zeichnet sich da schon ein gewisses Problem ab, wenn man da so massive Verschiebungen hat.
Woran, ich meine, die Frage stellt sich ja dann, woran liegt denn das? Ich meine, gerade in den Fächern, es wird ja händeringend, das wird auf jeden Fall die Jobaussichten, ich formuliere es mal so rum, für Ingenieurinnen, für Ingenieure, für Mathematiker, also MINT-Berufe, für alle, die im technischen, naturwissenschaftlichen Bereich sind ja nicht schlecht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die sind doch eigentlich recht gut. Oliver, du hattest über den Zyklus gesprochen. Es war mal schwierig, Jobs zu kriegen. Im Moment, das ist meine Wahrnehmung, wird es vielleicht wieder etwas schwieriger als vor 2, 3 Jahren, aber es ist immer noch so, dass es deutlich einfacher als vor 20 Jahren oder so entsprechend ist. Wieso? Dann müsste doch ein Run geben eigentlich auf die Studiengänge.
Ja, das ist ja so ein Problem. Ne? Mein Forschungsgebiet ist ein anderes. Das sind eigentlich Fragen für Soziologen, über die wir hier diskutieren. Und wir können da immer auch nur ein bisschen spekulieren, aus eigener Erfahrung und Sichten berichten. Ich habe manchmal schon so ein bisschen den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft die Technik, auf der unsere Wirtschaft ja auch sehr stark aufbaut und in Deutschland auch unser wirtschaftlicher Erfolg sehr stark aufbaut, nicht mehr den Stellenwert und auch das Ansehen hat, die sie mal hatte. Und dass deswegen bei den jungen Generationen natürlich auch andere Fächer mehr im Fokus stehen, die stärker menschenbezogen auch sind. Ne? Psychologie, soziale Arbeit gehören beide in diese Kategorie. Das ist jetzt aber auch kein Trend, der sich innerhalb der Ingenieurwissenschaften verschiebt, von, was weiß ich, Maschinenbau, Bauingenieur zu Informatik oder irgend sowas, sondern tatsächlich dorthin. Und ich glaube schon, dass sich da auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Trend abzeichnet. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn eine Gesellschaft sich verändert, ist es halt so. Die Frage ist nur, wie sichern wir dabei unseren wirtschaftlichen Erfolg? Weil der baut natürlich weiterhin darauf auf, dass wir dort technische Leistungen, Güter und Dienstleistungen erbringen. Und dafür braucht man eben Fachkräfte.
Ja, ich würde gerne einen Aspekt dazu bringen. Ich bin jetzt natürlich auch kein Soziologe, aber ein bisschen eine Beobachtung, durchaus auch bei meinen eigenen Kindern, die vor einigen Jahren ja auch Studienfächer gewählt haben und nicht im MINT-Bereich gelandet sind, ist auch, um das auch zu sagen. Ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil ist bei diesen Überlegungen ist schon, dass die heutige Generation vielleicht in einem größeren Maße als Vergangene auch durchaus nach einem sinnstiftenden Aspekt dabei sucht. Und dann sind halt eben Fächer, die wie Maschinenbau oder Elektrotechnik vielleicht erstmal so unter dem Verdacht, naja, da werden, was weiß ich, stinkende Maschinen gebaut oder halt also eben Dinge getan, die halt eben sehr, sehr trocken sind und letztlich eben dieses Sinnstiftende fehlt. Ein Datenpunkt dazu, unsere Elektrotechnik hat vor ein, zwei Jahren einen neuen Studiengang entwickelt, der heißt Medizintechnik, was jetzt auch nichts ganz Neues ist, aber was vielleicht eben auch für den Wirtschaftsstandort sehr wichtig ist, und der ist sehr stark ingenieurwissenschaftlich geprägt, also es ist kein lebenswissenschaftlicher Studiengang. Und die hatten aus dem Stand praktisch alle Studienplätze belegt, nicht auf Kosten der klassischen Elektrotechnik, mit einem viel höheren Anteil auch von jungen Frauen, die das ausgewählt haben. Da steckt im Namen praktisch schon drin, das ist etwas, man baut Geräte eben, die Menschen helfen, und man baut nicht irgendwelche Geräte. Natürlich ist, was weiß ich, eine Elektrolok auch etwas oder ein Elektroauto auch etwas, was Menschen hilft. Aber irgendwie, da steckt, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt mit drin, und da müssen wir uns schon auch fragen, wie wir als Hochschulen, Universitäten unsere Inhalte eben auch vermitteln. Und eben auch, ja, auch dann in den Studiengängen selbst, ja, nicht nur der Titel, der das ausmacht, sondern in den Studiengängen selbst uns auch mit den Fragen auseinandersetzen, die ja vielleicht die heutige Jugend mehr bewegt, als das vor vielen Jahren eben der Fall war. Nämlich die Frage, naja, wie viel Technologie vertragen wir denn noch? Wie weit darf das denn gehen, solche technologischen Entwicklungen, dass das auch Teil der Curricula wird? Und wir das eben auch entsprechend kommunizieren, dass das eben nicht eine blinde Technologie Gläubigkeit vermittelt wird, sondern eben auch die Auseinandersetzung damit, was geschieht zum Wohle des Menschen, mit all den Schwierigkeiten, die solche Diskussionen natürlich haben.
Jetzt sind wir ja die Stiftung Energie und Klimaschutz, und ich, also zumindest in sehr vielen Diskussionen, die wir führen, ist ja Technik ein nicht unwesentlicher Lösungsbestandteil, um sozusagen im ganzen Umfeld des Klimaschutzes und gerade in der Energie sozusagen mit dabei zu kommen. Also dieses Thema Purpose, jetzt wechsle ich den Hut und ziehe ihn kurz wieder der NBW auf. Also wenn ich mir überlege, wie viele Menschen bei uns bei NBW rund um das Thema Elektromobilität auch arbeiten wollen, wie viele sagen, ich will bei den Erneuerbaren arbeiten, wie wir es bei den Netzen merken. Und also in der Tat, ich meine, da kann man durchaus als Ingenieur, ich meine, irgendwann brauchst du halt jemanden, der Technik versteht, wenn du mit Technik Probleme lösen willst. Vielleicht muss man etwas mehr auch in die Richtung tatsächlich sich überlegen, wie man, wie soll ich sagen, die Studiengänge auch bewerben kann.
Kann ich nur bestätigen, ne, was Oliver da sagt. Ne? Wir haben genau die gleiche Erfahrung. Bei uns gehört interessanterweise die Medizintechnik zum Maschinenbau. Also ist einer unserer Studiengänge exakt die gleiche Beobachtung. Studiengang ist voll, da ist kein Problem da. Wir haben im Übrigen auch in den Studiengängen, die voll sind, die höchsten Frauenquoten. Da hätte ich jetzt die Medizintechnik drunter gezählt, da hätte ich den Chemie- und Bioingenieurwesen drunter gezählt, den ich so emotional geschwind dort gar nicht vermutet hätte. Und dann noch unsere technische Biologie, und da haben wir Frauenquoten zwischen 42% und 62%. Also na, riesig hoch. Das Komische, was ich da manchmal nicht so ganz verstehe beispielsweise ist, ne, Holger, du hast angesprochen, wir haben einen Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien. Auch dort sehen wir einen Anfängerschwund. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet vor diesem Hintergrund. Ich will was Sinnvolles tun. Ich will was Sinnvolles für die Zukunft tun. Und Oliver, ich gebe dir völlig recht. Wir müssen auch viel stärker diese Einbettung in die Gesellschaft unserer Technologien, glaube ich, aber auch viel stärker nochmal in den Vordergrund stellen. Denn im Curriculum haben wir das, glaube ich, alle schon lange drin. Ein Ingenieur ist kein reiner Konstrukteur, der irgendwas aufmalt und dann sagt, okay, jetzt baut's und dann ist mir egal. Gerade die Universitäten haben sich dort, glaube ich, schon immer sehr viel intensiver auch mit diesen Fragestellungen, zumindest in den letzten Jahren, auseinandergesetzt. Aber wir kriegen das nicht transportiert. Und das ist die spannende Frage, warum kriegen wir das eigentlich nicht transportiert?
Welche Rolle können denn Schulen dabei spielen? Weil, also wenn ich mich, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich meine Studienwahl getroffen habe, aber die trifft man ja, also man beschäftigt sich zumindest ja zumeist damit, wenn man noch in der Schule ist und wird dann ja auch mitgeprägt und so weiter und so fort. Ich meine, jetzt haben wir PISA-Studien und die, auch dort ist es ja so, ja, wobei auch in Deutsch sind die Ergebnisse nicht überall grandios, aber auch in den Mathe, also auch in Mathe etc. pp. Sind die Ergebnisse ja, wie soll ich sagen, auf der schiefen Ebene in Teilen. Hängt das miteinander zusammen? Oder glaubt ihr nicht, dass das eine das andere mitbedingt?
Ich glaube schon, dass wir dort ein Problem haben. Nur das Problem liegt natürlich noch weiter außerhalb unserer Reichweite als Hochschulen. Klar sind wir gleichzeitig in der Lehrerausbildung engagiert. Ja, die läuft natürlich schon bei uns. Aber ne, wenn wir jetzt mal hinschauen, gerade Mathe und Naturwissenschaften, dann haben wir zwei Dilemmata. Ich glaube, dass wie das vermittelt wird, zumindest auch da, ne, der Oliver hat vorher an die eigenen Kinder referenziert, meine sind vielleicht ein kleines bisschen noch jünger, teilweise schon aus der Schule, ein paar noch drin. Die Qualität des Unterrichts in diesen Fächern ist verglichen mit dem, wie ich das erlebt habe, schlechter geworden. PISA-Studien deuten auch darauf hin, dass das jetzt nicht eine individuelle Wahrnehmung meinerseits ist. Und da kommt aber ein zweites Problem dazu. Wir haben ja einen eklatanten Lehrermangel in dem Bereich. Das heißt, wir können gar nicht mal nur jammern darüber, dass wir vielleicht Lehrer haben, die besser ausgebildet sein können, das besser vermitteln. Wir müssen eigentlich schon froh sein, wenn wir überhaupt einen Lehrer haben, der dafür ausgebildet wurde. Und das potenziert das Problem, glaube ich, an der Stelle. Wir Hochschulen, glaube ich, haben dort in gewisser Weise schon reagiert. Ja, gerade KIT und Uni Stuttgart zusammen hat das MINT-Kolleg, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, ein paar Jahre, auf alle Fälle, das eben dezidiert Angebote für Schüler macht in Vorbereitungskursen, auch bezüglich Schnupperstudium und dann auch während des Semesters, in den ersten Semestern, wo die Grundlagen gelehrt werden, insbesondere auch im mathematischen Bereich, dort Unterstützung zu bieten. Auch das ist so ein Thema, wo ich mir manchmal nicht im Klaren bin, ob das so richtig gesehen wird von den Schülern von außen. Da wird immer sehr schnell in schwierig und einfach eingeteilt und aufgrund der Studierenden sind wir jetzt auch öfters mal in Schulen unterwegs, machen Werbung für unsere Studienfächer und da aus den Gesprächen raus entnehme ich immer wieder eins, was mir da entgegenschallt. Ja, Ingenieure, das ist ja so sackschwer, da ist so viel Mathematik drin.
Ja, ich glaube, Kai hat das meiste schon gesagt. Ich würde nur eine zusätzliche Bemerkung machen. Und das ist natürlich, weil wir das ganz eklatant merken, in den technischen Studiengängen ist halt natürlich der geringe Anteil an jungen Frauen, die das wählen. Und jetzt mal unabhängig davon, ob Schulen besser oder schlechter werden oder die Abgängerinnen und Abgänger, ist ja das doch bemerkenswert, dass wir praktisch die Hälfte unserer Bevölkerung fast für das Thema verlieren. Also nicht ganz, aber doch erheblich. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, wir kompensieren ein bisschen international und tatsächlich steigen auch unsere Frauenanteile leicht. Aber das liegt einfach nur daran, dass bei den Internationalen einfach der Frauenanteil höher ist als bei den deutschen Studierenden. Und das zeigt ja schon, also in Deutschland haben wir da nochmal ein spezielles Problem, von dem wir einfach, also sage ich ganz offen, ich meine, das ist ja seit Jahrzehnten erkannt und wir werden kaum besser. Also wir gehen in die Schulen, gerade Studentinnen gehen in Schulen, wir haben mehr Professorinnen mittlerweile, die auch als Role Models dienen können, auch natürlich gerade junge Professorinnen. Aber es ist nicht wirklich so, dass man da von einer Trendumkehr sprechen kann. Wir stagnieren auf einem relativ niedrigen Niveau, was eben Studentinnen im MINT-Bereich angeht. Und mit Unterschieden, also chemische Biologie, ganz klar, größer als 50%, also die Lebenswissenschaften sehr stark nachgefragt, aber die klassischen Ingenieurswissenschaften, auch die Informatik oder die Physik, sind auf einem relativ niedrigen Niveau mit wenn, dann nur einem leichten positiven Trend in den letzten 10, 20 Jahren.
Aber ihr hattet ja beide vorhin gesagt, Mensch, wir sind keine Soziologen, haben Wahrnehmungen. Gibt es denn da interdisziplinäre Zusammenarbeiten, dass man versucht, also weil das müsste ja eigentlich ein Thema sein, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, das am Ende uns, ich meine, Kai hat es ja gesagt, uns bei wirtschaftlichen Entwicklungen auch einfach noch ziemlich beschweren kann. Also arbeitet man da zusammen im Sinne von, die einen erklären und können vielleicht auch Ansätze dann bieten, wie kriegt man die aktiviert hört sich blöd an, aber einfach begeistert vielleicht auch noch für diesen Studiengang eben nicht nur Männer, sondern auch Frauen?
Ja, wir arbeiten, was das angeht, mit unserer Personalentwicklungsabteilung zusammen, die natürlich entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat mit einem Hintergrund, die eben auch sich um unsere Studierenden kümmern an der Stelle, also was jetzt gerade eben auch Studentinnenwerbung angeht, also Betreuung dieser Formate wie Girls Day und so weiter, liegt eben genau dort. Also das ist in dem Sinne fest verankert. Wir hatten jetzt interne Ausschreibungen, also für Projekte, die, ich sag mal, auch neue Wege gehen sollten, also letztlich Bottom-up-Initiativen sozusagen befördern, was man eben noch tun könnte. Und das wurde eben auch von der Personalentwicklung eben mitbetreut. Also von daher, die Versuche sind da. Es gibt entsprechende, glaube auch interdisziplinäre Ansätze. Aber es ist, wie gesagt, nicht so, dass man damit auf einmal wirklich ganz, ganz neue Dinge eben schafft und in dem Sinne eine deutliche Trendumkehr. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, ein gesellschaftliches Problem irgendwo, das in Deutschland offenbar noch stärker ist als in anderen Gesellschaften. Und das ist ja die Wahrnehmung, wenn die Mädchen, sage ich jetzt bewusst, die mit 12 so im Prinzip sich ein bisschen rechts oder links entscheiden, praktisch nur entgegenschlägt, ach, Mädchen und technischer Beruf. Und das ist immer noch bei uns in der Gesellschaft vorhanden. Also die allgemeine Technik-Skepsis, die wird dann nochmal verstärkt, wenn das sozusagen im Zusammenhang mit Mädchen passiert. Und die natürlich gerade in dem Alter sehr stark auch davon abhängen, wie sie von anderen wahrgenommen werden. Und das ist nicht förderlich. Und wie man das grundsätzlich angeht als Gesellschaft, da habe ich, muss ich sagen, keine Idee dazu.
Das sagt jetzt Kai.
Nein, kann ich nur bestätigen. Ne? Ich glaube, wir geben uns Mühe, und wenn uns jemand sagt, wie wir das nochmal anders angehen könnten, ne? Wir machen Girls Day, wir haben Formate, ich bin sicher im KIT genauso, es gibt eine Femtech, es gibt dort spezielle Stipendien, es gibt bis hin zum Mentoring-Programm, wo sich unsere Kolleginnen dann auch als Role Model, wie du so schön gesagt hast, zur Verfügung stellen. Wir sehen, wir haben natürlich im Professorenkollegium, im Grunde, das ist ja ein Abbild davon. Aber auch dort sehen wir, aber das geht natürlich mit einer langsamen Zeitkonstante voran, dass wir immer mehr Frauen auch bekommen. Nur bis das komplett ausgewechselt ist, dauert das halt ein paar Jahre. Und ich habe sehr erfreut, jüngstens die Neuberufungen zusammengezählt bei uns in der Fakultät. Und da haben jetzt unsere Biologen, wir haben die naturwissenschaftlichen Biologen auch noch dabei, nicht allzu viel Berufungen dabei gehabt. Das sind also wirklich technische Berufungen gewesen. Haben wir 42%. Ne? Das geht halt bei, ich glaube, 7 waren es, halt nicht halb auf. Aber da haben wir deutlich höhere Anteile jetzt. Also es geht schon was voran, aber in bestimmten Studienanfängerzahlen sind wir weiterhin niedrig, und das ist unattraktiv, aber leider auch bei den jungen Männern, weil sonst hätten wir ja nicht den Schwund.
Sind wir eigentlich, wenn man international schaut, also ich hatte jetzt schon, der Oliver hat es ja gerade gesagt, was Frauen angeht, sind wir deutlich unterrepräsentiert, aber sind wir grundsätzlich, was die im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir weniger Studierende in den technischen Berufen haben als andere Länder? Oder ist das ein Trend, den wir in vielen, keine Ahnung, woran man das dann unterscheidet, wahrscheinlich wieder eine soziologische Frage, in reifere Gesellschaften, wie auch immer, feststellt?
Also kann ich nichts zu sagen, sorry. Kenne ich nicht die Schnitte.
Also das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil die Frage ist ja auch, auf was würde man das beziehen, auf eine Gesamtbevölkerung oder wie auch immer. Also ich glaube, das wäre ein sehr schwieriger Vergleich, den so zu ziehen. Ich meine, was wir halt sehen, ist natürlich auch eine hohe Anzahl von Bewerbungen, die wir eben aus dem nicht-europäischen Ausland, aus Asien zum Beispiel eben bekommen, auf Promotionsstellen und Ähnliches. Und der Trend, würde ich sagen, den gibt es schon länger, aber der verstärkt sich eher. Und natürlich auch in dem Maße, in dem jetzt die Qualität der Universitäten dort zunimmt. Also wenn man an sowas wie Singapur denkt, vor 25 Jahren, waren die eigentlich noch nirgends in irgendeinem Ranking und sind jetzt absolute Spitze. Chinesische Universitäten gibt es sehr, sehr viele, die wirklich sehr gut mittlerweile unterwegs sind. Und das merken wir natürlich auch bei bewerbenden Zahlen auf entsprechende Promotionsstellen. Also von daher, wenn man so Trends vergleicht, würde ich schon sagen, dass gerade in Asien, dass da einen Gradienten nach oben gibt, während Europa wahrscheinlich insgesamt eher stagniert. Was das angeht.
Beobachten wir auch. Ne? und wir haben, ja, gehe von aus, ihr am KIT auch einige englischsprachige Master, ne? Das ist dann so eine Eintrittsstelle, wo die schon mal einen Bachelor gemacht haben im Heimatland und dann zu uns kommen. Und da beobachten wir doch aber dann eine sehr große Heterogenität.
Ja.
Und da haben wir auch ein gewisses Problem, ein paar kompetitive Nachteile, die halt nicht auszumerzen sind, weil Englisch ist nun mal die Sprache der Wissenschaft, in gewisser Weise Weltsprache. Insofern sind natürlich Länder, wo ich dann mein Leben in Englisch auch abwickeln kann, attraktiver. Ja, USA, Kanada, muss mal gucken, wie es sich entwickelt. UK, weil bei uns, die können hervorragend hier in Englisch studieren, die können auch am Campus problemfrei in einer englischen Blase überleben. Aber sobald sie rausgehen in die Stadt, was eingekauft kriegen die überall. Ich habe da wirklich den Eindruck, die Menschen sind sehr geländegängig. Auch in Läden habe ich das immer wieder erlebt, wenn jemand auf Englisch angesprochen wird, überhaupt kein Problem an der Supermarktkasse, sonst wo. Aber wirklich Teil an der Gesellschaft nehmen wird schwierig. Da gehört einfach die Sprache dazu. Das ist überall so. Und deswegen sind wir da sicher nicht im First-Choice-Bereich. Und dann wollen wir eigentlich die Besten haben, da haben wir einen Nachteil. Dafür kann man bei uns natürlich etwas kostengünstiger studieren als die genannten Länder, die sehr hohe Studiengebühren haben, das ist dann wieder ein Vorteil. Und was wir dann beobachten, ist, dass wir sehr, also aus meiner Sicht, sehr heterogene Leistungsniveaus in diesen Kursen haben. Ja, Leute, die auf dem Niveau ausgebildet sind, wie vergleichbar unsere Bachelors, und andere, wo wir in den Grundlagen feststellen, massiv weniger da ist, was im Quervergleich. Und das liegt sicher an den Ländern auch, die dann sehr gute Universitäten entwickelt haben inzwischen, an einigen Stellen, aber eben auch das Niveau. Ich glaube, in Deutschland, natürlich haben wir Unterschiede zwischen den verschiedenen Hochschulen, aber die sind sehr viel dichter beisammen.
Also damit ist ein Teil schon meiner nächsten Frage sozusagen beantwortet. Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Und das habe ich jetzt mitgenommen. Wir haben Vorteile und wir haben aber eben auch Nachteile, zum Beispiel die Sprachbarriere weniger an den Universitäten, sondern eher im täglichen Leben dann. Und es spielt es ein...
Teilweise natürlich schon auch an Universitäten. Also Sprachbarriere ist es nicht in dem Sinn. Aber wir haben natürlich, unsere massengroßen Studiengänge sind auf Deutsch. Und da führen wir schon auch Diskussionen, inwieweit sollte man da mehr Englisch einführen. Und dann kommt man in eine interessante Diskussion, die wir mit Studierenden bei uns, Vertreter auch in den Gremien geführt haben. Die einen, die gut in Englisch sind, sagen, ja toll, brauche ich ohnehin im Beruf nachher und in der Wissenschaft. Und andere sagen, oh, das ist mein Tod, da gehe ich ja dann vollends unter. So, und ja, wie gehen wir damit um? Das ist nicht einfach aufzulösen.
Ja, ich meine, es hat also ein wichtiger Aspekt, den du auch schon angesprochen hattest, sind englischsprachige Masterstudiengänge. Ich meine, auch, ich sag mal, dem deutschen Steuerzahler gegenüber hat es eine gewisse Logik zu sagen, die eigenen Kinder, nenne ich es mal, in deutschsprachigen Bachelorstudiengängen auszubilden und dann praktisch im Master zu diversifizieren und gerade auf dem Level dann eben auch international anzuwerben, was letztlich ja auch kostengünstiger ist, als direkt nach der Schule mit dem Bachelor zu beginnen. Also von daher, glaube ich, können wir da schon ein gutes Angebot machen, auch um jetzt dem Fachkräftemangel, was ja das Thema für heute ist, entgegenzuwirken, ohne jetzt das komplette Studienangebot auf englischsprachig umstellen zu müssen. Also das ist sicherlich eine Strategie, die wir jetzt auch zunehmend in Karlsruhe eben angehen wollen, um praktisch auch mehr und auch zielgerichtetere, kleinere Studiengänge anbieten zu können, die sich zum Beispiel dann auch mit Energiethemen oder ähnlichen Dingen beschäftigen.
Ja. Was ich da eine interessante Beobachtung aber auch habe, und die bezieht sich jetzt vielleicht auch stärker auf die Promovierenden dann, die man da ein bisschen länger auch direkter beobachten kann im eigenen Umfeld, ist, dass von den ausländischen Studierenden, und das sind jetzt eben die auch von Nicht-EU-Ausland vor allem kommen, dass ich da so ein bisschen zweierlei habe. Die einen, die in dieser englischen Blase, in der man leben kann, sich wohlfühlen und da auch bleiben und sich auch wenig bemühen, Deutsch sich anzueignen. Von denen habe ich sehr häufig erlebt, dass sie anschließend das nur nutzen als Sprungbrett dann in ein angelsächsisches Land.
Quasi ein Expat, in Anführungszeichen, genau. Wie man das...
Da haben wir eine Ausbildungsdienstleistung erbracht und gut. Da haben wir für unseren Fachkräftemangel wenig davon. Andere, die aus welchen Gründen auch immer sich stärker sozialisieren, sich reinhängen, Deutsch lernen, und das müssen nicht die sein, die vorher schon Deutsch konnten, bleiben dann hier hängen. Klar, es begünstigt natürlich, wenn es irgendwie eine Beziehung da entsteht oder sowas, ne? Klar. Und die bleiben dann auch da, und da haben wir dann auch für unseren Fachkräftewandel was getan. Sodass wir derzeit auch darüber diskutieren, inwieweit bringen wir in die englischsprachigen Masters sehr viel stärker auch verbindlich Sprache, Deutsch als Sprache rein. Mhm. Also Lernangebot. Ne?
Da zielte gerade so ein bisschen die Frage, die ich gerade hatte, mit hin, weil Fachkräftemangel hört ja nicht damit auf, dass sie universitär sozusagen, dass der Fachkräftemangel in Anführungszeichen in der Ausbildung dann behoben wird, sondern dass es natürlich dann auch in unseren Wirtschaftskreislauf in Anführungszeichen reingeht. Was können denn da Unternehmen tun, dass dort die Brücke besser geschlagen wird? Weil ich meine, das Ende des Tages ist ja ein Fachkräftemangel behoben, wenn es irgendwo in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung, wo auch immer, dann irgendjemand letztlich ja arbeitet am Schluss, ne? Nachdem er aus der Uni kommt.
Ja, da bist du halt auch in einem Dilemma drin, ne? Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich im eigenen Unternehmen, NBW, da gibt es ja auch so eine gewisse Blase, die Englisch spricht.
Offshore.
Ja, und Trading. Ne? Weil da die Londoner Händler, ne, und Offshore genauso, die fangen sich aber vom Rest des Unternehmens irgendwie auch an abzukoppeln, weil das natürlich ein Stück der, also Sprache ist immer ein Stück der Kultur. Und in diesem Spannungsfeld hängt man da drin, wie man das überbrückt kriegt, jo, weiß ich auch nicht so ganz. Ne? Also einfach ist natürlich Konzernsprache Englisch einführen oder zumindest in Bereichen, dann tut man sich da leichter. Gar keine Frage. Aber ja, dann habe ich die Gefahr, dass da irgend so ein Unterbereich sich separiert.
Und es muss passieren. Es gibt ja viele französische Unternehmen, die haben Konzernsprache Englisch und reden trotzdem Französisch.
Das dann noch dazu.
Gibt's denn was, ich gucke so ein bisschen auch auf die Uhr, vielleicht Richtung Abschluss, gibt's denn irgendwie, wenn ihr euch was wünschen dürftet? Also wenn jeder zwei Wünsche an Politik, Unternehmen, das Universum, wen auch immer hätte, was wäre denn etwa, also wenn vielleicht in Bezug auf das Thema, das wir diskutiert haben, was wären denn da eure Wünsche?
Ja, also ich glaube, der ganz grundsätzliche Wunsch ist ja auch, dass auf der politischen Ebene ja vermittelt worden ist in den letzten Jahren, dass Forschung und Bildung gar nicht so wichtig ist, wenn man sich eben anschaut, wie das BMBF insbesondere agiert hat. Ich möchte jetzt gar nicht, also Landesministerium Baden-Württemberg ist, glaube ich, eine leuchtende Ausnahme, sehr gut unterwegs, aber wenn man jetzt gerade auf der Bundesebene schaut, hat man den Eindruck, dass sich die Politik irgendwas wünscht, aber der Meinung ist, naja, aber das muss die Forschung schon alleine hinbekommen. Also da finde ich, haben wir tatsächlich in den letzten 5 Jahren uns sehr schlecht aufgestellt. Also das würde ich mir schon wünschen. Und da geht es jetzt nicht nur um Geld für Förderprogramme, sondern es geht wirklich darum, wie mit dem Thema umgegangen wird. Also man hat den Eindruck, dass im Kontext Bildung in erster Linie über Kosten gesprochen wird und nicht darüber, wie wichtig das eigentlich ist, wenn man das vergleicht mit anderen Themen. Und ja, also das würde ich mir wünschen, dass letztlich auch der Gedanke durchsickert, dass der Wohlstand der ganzen Gesellschaft letztlich davon abhängt, was nachkommt und dementsprechend auch Rechnung getragen wird und nicht nur in dem Sinne Sanierung von Brücken oder auch Gebäuden inklusive Schulen, sondern eben auch letztlich Geld in das gesamte Bildungssystem zu stecken. Und wenn ich jetzt sehe, dass sozusagen das Thema Bildung zu Familie und anderen sozialen Themen geht, dann zeigt das ja so nach einem Motto, naja, das ist so hat so einen ähnlichen Stellenwert. Also ich glaube, wir hängen viel, viel stärker davon ab und das wäre mein Wunsch an die Politik, das eben auch nach außen zu vertreten und entsprechend zu handeln.
Ja, dem würde ich mich absolut anschließen. Es ist auch ein Finanzierungsthema, ne? Und da ist auch viel gespart worden. Infrastrukturen haben wir gesprochen, wenn wir unsere Gebäude anschauen, teilweise. Das ist in Karlsruhe nicht anders wie in Stuttgart, nehme ich an. Es gibt tolle Gebäude, aber es gibt eben auch welche, die unsaniert und uralt sind. Und da gibt es einen riesen Bedarf, vor allem wenn wir uns international messen wollen mit Hochschulen in der Welt. Da haben wir einen kompetitiven Nachteil. Aber an die Gesellschaft hätte ich noch eigentlich einen anderen Wunsch, dass wir anfangen zu verstehen, dass die großen Fragen, die wir haben, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, dass wir die nur gelöst kriegen durch Innovation. Und für diese Innovation brauchen wir extrem gut, auch theoretisch ausgebildete Naturwissenschaftler, Ingenieurinnen, Ingenieure, die diese Innovation voranbringen. Und das ist, ja, Grundlagen sind harte Nüsse in der Ausbildung, aber wenn man sie hat, dann kann man damit richtig Zukunft gestalten. Und dass dieser Funke wieder springt und dass man damit natürlich für die Welt auch wirklich was tut, für die Menschen, die da leben wollen, denn nur so haben wir eine lebenswerte Zukunft.
Habt ihr denn zum Abschluss eine Lese-, Hör- oder Sehempfehlung, die Menschen richtig Lust macht, sozusagen sich mit den Themen, für die ihr euch begeistert, ebenfalls zu begeistern?
Ich hätte eine Empfehlung, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das genau die Antwort ist, die zu deiner Frage passt, nämlich ich habe diese Tage, also ich habe es nicht nochmal gelesen, aber es hat es in der Hand gehabt, nämlich Blackout von Mark Ellsberg, was irgendwie zeigt, wie dünn eigentlich diese Zivilisation letztlich ist und zum Beispiel, sage ich es auch noch jemandem von der NBW, wie sehr es eben von der Stromversorgung zum Beispiel eben abhängt. Aber das, wenn man das überträgt, auch in dem Sinne, was Kai eben angesprochen hat, ist, das zeigt halt eben, dass letztlich wir sehr, sehr stark in unserem Wohlstand, also überhaupt in dem, wie wir als Gesellschaft funktionieren, von technologischen Systemen abhängen. Und das letztlich eben als Wunsch an die Gesellschaft zu formulieren, fand ich jetzt sehr gut. Und in dem Sinne kann man dieses Buch auch lesen, das daneben natürlich auch irgendwie ein Thriller ist und von Klischees lebt und so weiter. Aber dieser Bogen zur Gesellschaft, den fand ich da schon sehr bemerkenswert in dem Buch und würde es deshalb wirklich empfehlen, und spannend ist es auch.
Ja, ich passe, muss ich ehrlich zugeben. Hat aber auch den ganz einfachen Grund, ich lese viel, aber vor allem Doktorarbeiten meiner und da habe ich gerade einen ziemlichen Berg abzutragen, um ehrlich zu sein.
Herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank für eure Zeit. Ja, das war es sozusagen schon. Ich freue mich drauf, auch wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder auch beim nächsten Mal dann einschalten. Und ja, wünsche alle noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Danke, vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.